Was ist denn das Modell, was Ihnen so vorschwebt? Das habe ich noch so gar nicht. Vielleicht können Sie es mal kurz so darstellen, welchen Vor- und Nachteil, wie das auch verbunden sehen, weil ja, es gibt nichts Ideales. Was wäre denn das Bessere nach, was Sie sich wünschen?
Naja, also erstmal möchte ich mal sagen, jetzt sage ich da ganze umfassende oder halbwegs umfassende und ich mit dem Versuch, das Projekt auf den Punkt zu bringen, eine Kritik dieses Projekts. Ich benenne den Zweck. Und dazu ist die Formulierung, es gibt nichts Ideales, sozusagen, who's perfect, ja, das ist schon eine große Verharmlosung. Ich habe ja nicht gesagt, also jedenfalls war das nicht die Absicht meiner Darlegung, die Europäische Union hat auch noch Mängel oder so, sondern ich wollte ja sagen, die ist ein imperialistisches Projekt, übrigens ursprünglich von lauter konkurrierenden Mächten, die alle gefunden haben, dass sie für das, was sie in der Welt wollen, für die Ambitionen, die sie als Mächte haben, zu klein sind. Und die Erfahrung hinter sich hatten, dass zwei Versuche, die Nachbarn hoheitsmäßig aus dem Weg zu räumen, nicht gefruchtet haben, zum Ruin Europas geführt haben. Jetzt machen Sie was Neues. Jetzt sagen Sie, okay, dann erschließen wir, wenn wir den Nachbarn schon nicht gegen seinen Willen erschließen können, und das braucht man für einen Kapitalismus, für eine kapitalistische Nation, die braucht die expandierenden Märkte. Wenn man den Nachbarn schon nicht gegen seinen Willen erschließen kann, dann kann man ihn bloß mit seinem Willen erschließen. Das geht dann aber auch bloß in der Form des Angebots und in der Form einer Ungewissheit, nämlich wer die wechselseitige Öffnung mehr nutzen kann, stellt sich erst im Laufe der Zeit raus. Für wen es also ein Machtzugewinn und für wen es eine Bestreitung seiner Macht als Nation wird, das ist ein Ergebnis. Das ist nicht am Anfang, das steht nicht am Anfang fest. Das haben wir jetzt, heute haben wir ein ziemlich weit ausgearbeitetes Ergebnis dieser Art vor uns. Also wenn ich jetzt zu dem Ergebnis komme, so, ja, so ergreifen kapitalistische Nationen und nur wegen ihres Kapitalismus die zweitbeste Lösung, sich die Nachbarn als Hindernisse ihrer Machtentfaltung vom Hals zu schaffen. Die zweitbeste Lösung. Dann ist doch irgendwie klar, wo die Kritik dann auch hin will. Ja, es ist dann der Kapitalismus als Lebensmittel der Nation, was dieses Verhältnis der Mächte zueinander bestimmt. Daran liegt es, dass Nationen die andere Hoheit partout als Hindernis empfinden und aus dem Weg räumen wollen. Würden die Länder und die Menschen in den Ländern wirklich von ihrer Arbeit leben und bloß arbeiten für das, was sie zum Leben haben wollen, dann gäbe es die ganzen Zwecke nicht. Dann würden weder die Nachbarn ein Hindernis sein, noch gäbe es einen Grund, warum man sich mit ihnen nicht zusammentun sollte. Also, wenn man fragt, wo ist die Alternative? Ich will jetzt keine Alternative vorlegen, weil es ist auch, mal anders gesagt, es ist eine Weise, sich ignorant zu der gesagten Kritik zu stellen. Wenn man dann sagt, alles gut und schön, aber geht es denn überhaupt anders? Da ist man ja dann hat man ja doch quasi die Kritik, man weist sie nicht zurück und sagt, ich halte die für verkehrt. Man lässt sie stehen und kommt dann doch damit, dass man irgendwie eine Notwendigkeit weiß, warum es so sein muss. Jetzt habe ich aber eine Notwendigkeit gesagt, warum es so ist. Jetzt kann man sagen, die stimmt nicht. Da muss man drüber reden. Oder man muss sagen, die stimmt. Dann hat man aber auch die Ursache benannt. Und da ist dieses, hast du eine Alternative anzubieten, das ist da unangemessen. Ich weiß nicht, ob leuchtet das ein? Ein bisschen wenigstens. Gut. Ich weiß nicht, wenn es jetzt gar keine Wortmeldungen gibt. Ich würde schon lieber über...
Ja. Globale Föderation freier Produzenten. Das Vorschlag.
Ob das hören können? Also...
Globale Föderation freier Produzenten.
Eine globale Föderation freier Produzenten, wäre das nicht eine gute Idee? Die Geschichte ist die... Es ist doch gar keine Kunst, zu sagen, was schön wäre. Die Kunst besteht darin, zu bestimmen, was dem im Weg steht. Deswegen ist es nicht schwierig, der Wirklichkeit ein Ideal entgegenzusetzen. Ja? Dem Krieg setzt man das Ideal Frieden entgegen. Ja, dem Frieden entgegen, dem Zwist der Staaten setzt man Europa entgegen, dem wirklichen Europa setzt man ein ideales Europa entgegen, die Werte Europas oder gleich ein ganz radikales Ideal. Aber der Witz besteht, also wie gesagt, nichts ist leichter, als dem Schlechten ein Ideal entgegenzusetzen. Das Schlechte, wenn man schon meint, es ist schlecht, worin es schlecht ist, warum es schlecht ist, was das Hindernis ist dafür, dass es anders wäre oder wird. Das ist das, was man bestimmen muss. Dann bestimmt man einen Gegner und dann bestimmt man, was fällig ist. Und das ist alles was anderes als die leichte Übung, eben zu sagen, ich hätte eine gute Idee. Also das meine ich, das ist die Schwäche von sowas wie, bringen wir doch mal die Parole in Umlauf und setzen drauf, dass die Parole alle total attraktiv finden. Oder viele, oder wenigstens manche.
Ist dieses Europa der Werte nur Übertitel? Oder verbinden die da tatsächlich sozusagen dann welchen Inhalt eigentlich?
Ja. Das ist was, das meine ich, das müsste man noch klären. Es gibt jetzt, zum Teil möchte man sagen, immer öfter, zum Teil auch ausdrücklich von den Idealisten Europas, also Pulse of Europe oder so, die machen, ja, wir haben doch neben der Wirtschaft und außer ihr noch was ganz was anderes, nämlich ein Europa der Werte. Und das hat was Formelles und das hat was Inhaltliches. Das Formelle der Werte ist, da löst man sich von dem Standpunkt der Berechnung. Man löst sich von dem Standpunkt, es muss nützen. Den Mitgliedsländern oder den Bürgern in den Mitgliedsländern. Bei den Werten ist man immer wo ganz Hohes. Da ist man bei, das sind gute Sachen, denen ist man verpflichtet und zwar unbedingt, unabhängig von der Frage, hat man was davon oder nicht. Also insofern sind die Werte, die sind schon die Überhöhung dieses Europa, welches doch nichts anderes wie ein Mittel der Nationen zu ihrer Stärkung, zum Teil sogar zu ihrer Stärkung gegeneinander ist. Man überhöht das Ganze in einen Idealismus, der europäischen Identität, es gibt was Verbindendes und was Verpflichtendes, das ist jenseits der Frage, ob man was davon hat. Die Mitgliedsländer und die Bürger. So, das ist die Idee und das ist was Gutes. So, da hat man schon, eigentlich ist man schon dabei, auf der Ebene des Ideals, das Unverbrüchliche, das unbedingte Europa zu formulieren. Werte, wenn welche mit Werten kommen, hat man auch immer gleich, sollte man jedenfalls, immer gleich ein bisschen Angst kriegen. Weil wer mit Werben kommt, drückt selber aus, dass er unbedingt unterwegs ist. Der ist mit einem Vorteil nicht mehr zu bestechen. Ja, für Werte zieht man in den Krieg. Das ist die Abteilung Überhöhung. Jetzt aber die andere Seite, was sind sie denn, die europäischen Werte? Naja, was sind sie? Kriegen wir es überhaupt zusammen? Was wären sie denn ungefähr? Menschenrechte, Individualität, Meinungsfreiheit, na gut, also dann, man kann die Menschenrechte jetzt durchnehmen. Es werden die Menschenrechte in etwas sein. Ne? Ja, was sind denn die Menschenrechte eigentlich? Sind selber ideale Fassungen, aber von was? Sind ideale Fassungen des Verhältnisses von politischer Herrschaft und beherrschten Individuum, wie sich's im kapitalistischen Staat gehört. Ja, da gehört es hin, die Menschen sind nur dem Recht zu unterwerfen. Dem aber schon. Die Menschen haben ein Recht auf Eigentum. Sie haben ein Recht darauf, dass, ja, das ist jetzt, gehört jetzt zu dem nur dem Recht zu unterwerfen. Die haben ein Recht darauf, dass, wenn man sie verhaftet, dass ein Richter vorher einen Verhaftungsbeschluss unterschrieben hat und nicht einfach irgendein Politiker einen Feind aus dem Weg räumen will. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein Menschenrecht. Ja, was heißt das? Das heißt, in diesem Staat soll tatsächlich nur das Recht herrschen. Klingt wunder wie herrlich, aber erstmal heißt es ja, gewaltbewährte Regeln sind es, unter die die Menschen untergeordnet werden, denen sie zu gehorchen haben. Also man kann sie jetzt alle einzeln durchnehmen, die Menschenrechte. Sie sind lauter idealisierte Fassungen des Verhältnisses von Staat und Bürger, von politischer Herrschaft und regierten Menschen, wie sie in unserem System sich gehören. Deswegen haben die Menschenrechte immer was Imperialistisches. Wenn man mit den Menschenrechten kommt, sagt man immer, andere Staaten müssen die, die sie beherrschen, genauso behandeln, wie das bei uns üblich ist. Gut, also jetzt haben wir die beiden Seiten, die europäischen Werte. Nach der einen Seite hin ist es der Übergang in, wir brauchen auch Gesichtspunkte der Unbedingtheit der Zusammengehörigkeit. Gesichtspunkte einer Zusammengehörigkeit, die sich nicht mehr am nationalen Nutzen der Mitgliedsländer relativiert. Deswegen Werte. Deswegen auch dieses, scheiße, es gibt immer noch keine europäische Identität. Hätten wir denn da irgendwo mal was? Ja, und dann, unser Vielfalt ist ein Wert, ja, und so. Auf der Ebene, es wird eine Identität gesucht und da sind jetzt die Werte ein Angebot an einer europäischen Identität. Und zweitens, was ist denn eigentlich ihr Inhalt? Ja.
Ja. Ich habe eine Frage so aus ökonomischer Sicht. Also erstmal danke für den Vortrag, so ich fand es echt interessant. Und also man sieht ja, dass es eine allgemeine Tendenz dazu gibt, dass sich die Märkte in regionalen Integrationen organisieren, so wie wir das in Europa sehen. Aber das bietet natürlich Vorteile für alle Länder erstmal, sodass man sich da in Bündnissen zusammenschließt. Aber natürlich finden sich die Stärkeren, also die Länder, die den größten Mehrwert daraus ziehen, ziehen eben einen ökonomischen Mehrwert daraus. Also Deutschland profitiert aus Europa, ganz klar. Das hat man an Fakten gesehen. So. Aber die Frage ist halt, kann man zurück in einen Nationalstaat gehen? So kann man, so wie durch den Brexit halt sagen, wir gehen jetzt wieder in unsere nationalen Grenzen zurück und das war's, also wir entziehen uns dieser Konkurrenz. Und die Sache ist dann, so kann man zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Kette das ist, Aldi oder Lidl aus England vertreiben, so, wenn die englische Regierung sagt, so, ja, dieses Monopol soll aus England raus. Geht das dann wirklich? Also ich finde, nein. Also man kann nicht sagen, dass man sozusagen den Markt dann einschränkt. So. Ich denke, dass es eine Entwicklung ist des Marktes, also dass genauso die Entwicklung, sich in regionalen Tendenzen zu organisieren, eine Entwicklung ist. Aber meine Frage an Sie ist,
wie kann man diese Tendenz des Kapitalismus, sich in regionalen Märkten zu organisieren, überhaupt gestalten?
Ich will jetzt nicht eine endgültige Antwort machen, sondern ich will einen Versuch machen, einzusteigen, und dann möchte ich gern auch hören, was dann verstanden und gebilligt ist und was nicht. Das erste Bedenken gegen die Überlegung wäre, ist es denn überhaupt das Kapital oder der Kapitalismus, der die Tendenz hat, sich in regionalen, und regional soll jetzt heißen, über die Staaten hinausreichend, also so Europa umfassend oder sowas, sich in regionale Märkte zu organisieren. Also nochmal, stimmt es überhaupt, reden wir überhaupt vom richtigen Subjekt? Ist es das Kapital oder der Kapitalismus, der sich in regionalen, also supranationalen Märkten organisiert? Ja, das war die Formulierung vorhin. Und ich würde erstmal sagen, das Kapital tut es überhaupt nicht. Es sind Staaten, die erstmal durch die Reichweite ihrer Macht den Markt begrenzen und bestimmen. Ja, einfach, weil in dem Territorium gilt die Hoheit. Da gelten die Gesetze, da gilt dieser Eigentumsschutz und so weiter. Jenseits der Landesgrenzen hat erst einmal auch ein Privatmann, also ein privater Unternehmer, nichts verloren, wenn die beiden Staaten, die es betrifft, nämlich der eine, wo er herkommt, und der andere, wo er hingeht, sich darüber nicht einig werden. Wenn also ein Markt organisiert wird, der über die Grenzen eines Staats hinausgeht, ist es die Tat von Staaten und nicht die Tat des Kapitals. Unternehmer nutzen alle staatlichen Bedingungen, die ihnen gewährt werden. Und wenn sie ihnen nicht gewährt werden, nutzen sie sie auch nicht. Die sind nicht der Macher von supranationalen Märkten. Ja? Die andere Seite stimmt schon. Es ist ein Bedürfnis von Unternehmen, im Grunde auf grenzenlose Zahlungsfähigkeit zu treffen, grenzenlos zugreifen zu können auf Rohstoffe und sonstige Vorprodukte, in letzter Instanz sogar grenzenlos investieren zu können und die Arbeitskraft überall in der Welt benutzen zu können, wo man sich von ihnen eine vorteilhafte, nämlich rentable Anwendung verspricht. Es ist ein Bedürfnis von denen, aber machen tun die den Zugang zu anderen Staaten nicht. Das machen nur Staaten, und die machen es nur wegen ihrer Rechnung. Über die habe ich vorhin als am Beispiel der Europäischen Union geredet. Also das war das Erste. Ja. Staaten sind da die Subjekte. Das Zweite ist, kann man das zurückdrehen? Kann man das zurückdrehen auf den nationalen Rahmen? Das ist wieder die Frage, wer soll denn das Subjekt davon sein? Keiner will das. Die einen, sagen wir Deutschland in der Europäischen Union, will die ganze Union und will den Binnenmarkt. Und die anderen, die meinen, die Europäische Union ist doch eine einzige nationale Selbstlosigkeit von uns gegenüber den Ländern, die nicht so leistungsfähig sind wie wir, die meinen ja auch nicht, wir machen jetzt ganz kleine Wirtschaft auf den Grenzen, in den Grenzen Deutschlands, sondern die meinen, der Besitz und die Dominanz fremder Märkte ist billiger zu haben als durch die Konzessionen und die Kosten der Kooperation, die in der Europäischen Union eben immerhin nötig sind, um die Mitarbeiter anderen zu kriegen. Also in den kleinen Markt der bloßen Nation will einfach niemand zurück, auch Trump nicht, wenn er immer sagt, die Unternehmer sollen gefälligst in Amerika investieren, und wer es nicht tut, kriegt Strafe, wird mit Zöllen bestraft, die sein Geschäft kaputt machen. Auch der meint nicht, quasi Amerika ist selbst genügsam und wir bleiben alle einfach daheim. Sondern der meint, wir beherrschen die Welt doch sowieso. Also das war das Zweite. Also das macht die Frage nach den beiden Seiten hin ein bisschen fiktiv. Jetzt ist die Frage an dich oder Sie, was bleibt denn eigentlich jetzt, was bleibt übrig von der Frage?
Ja, also ich würde auch einfach nochmal so drauf eingehen, wie, inwieweit ist das Bedürfnis da, der Märkte, sich, also so, sage ich, die Staatsgrenzen zu überwinden. So. Wenn man sich zum Beispiel so das Monopol Mercedes-Benz anschaut, dann ist es ja so, natürlich, das Bedürfnis dieses Monopols ist da, dass, was weiß ich, in 50 verschiedenen Ländern die Teile produziert werden und die Dinger ja, dreimal um die Welt gehen, bis sie dann erstmal hier am Laufband in Deutschland so an den Kunden kommen. So. Es ist ja, also es ist ja ein klares Bedürfnis der Märkte da, diese Staatsgrenzen zu überwinden, damit die Produktion auch billiger abläuft. So, deswegen weiß ich nicht, ob, also ich stelle es nochmal in Frage, so inwieweit dann die Staaten wirklich darüber entscheiden, solche Bündnisse eingehen, inwieweit, also wieso es überhaupt für die Staaten dann so einen Sinn macht. Also ich sehe da eher den Sinn für den Markt.
Naja, was wollen Staaten? Das ist mehr die Frage, was wollen Staaten? Na, die wollen das Wachstum der Wirtschaft auf ihrem Territorium als ihre Reichtumsquelle fördern. Mehr Wachstum haben. Mehr Arbeit im eigenen Land angewendet haben. Das ist ihr Zweck. Insofern sind die Staaten in der Hinsicht, tja, einerseits Herren, andererseits Diener des Kapitals. Herren im Sinn von, sie müssen es erlauben, sie müssen den Zugang zu anderen Ländern schaffen. Diener im Sinn von, sie machen das Kapital für sich am meisten nützlich, wenn sie ihm die besten Wachstumsbedingungen verschaffen. Also so passen die Zwecke der Staaten und die Zwecke der Wirtschaft ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, wie jetzt das passt.
Anders als dass die Staaten die Bedingungen setzen würden, käme Mercedes-Benz auf nicht die Idee, in diesem oder jenem Land eine Produktion billiger einzurichten als woanders. In einem Land sind die billigen Löhne, im anderen Land ist eine Produktivität da, die ausgenutzt werden kann, woanders ist ein Markt da, wo man Mercedes-Benz noch absetzen kann. Aber das setzt immer voraus, dass die Staaten sich dem Zuspruch des Kapitals bereits geöffnet haben.
Also das geht nochmal alles auf. Stimmt denn der Satz überhaupt, dass es die Tendenz der Märkte ist, sich überregional oder supranational zu organisieren? Das geht immer wieder auf den Punkt, stimmt es denn überhaupt?
Das habe ich mal so in den Raum gefragt. Ja, ja. Das habe ich mal so in den Raum gestellt.
Ja. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass seine Frage doch viel drauf zieht, mehr, was hat der Staat davon? Ich glaube, die Vorstellung war mehr so gewesen, am Beispiel Mercedes-Benz, ja, die produzieren in der ganzen Welt, bis sie es dann hier wieder irgendwie verkaufen, ja, und wieso macht es der Staat und was hat er davon? Und ich meine, ich weiß nicht, du hast im Prinzip die Antwort schon gegeben, auf die Art und Weise nützt halt Mercedes-Benz die günstigen Einkaufs-, Produktions-, was ganz viel des die Gehälter betrifft, ja, was den Leuten gezahlt wird, Bedingungen auf der ganzen Welt, stärkt so seine eigene Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Konkurrenten. Und das ist, und insofern es ein deutsches Kapital ist, ist es zwar auf der ganzen Welt unterwegs und nützt alle Bedingungen, aber solange es in Deutschland Steuern zahlt und so weiter, hat eben der deutsche Staat was davon. Also insofern passt es schon zusammen. Und natürlich auch im Hinblick auf dessen, dass er dann hier wieder Wachstum generiert, wenn es ein erfolgreiches Kapital ist. Ja. Benutzt er ja auch Produktionsbedingungen hier. Ja? Es ist ja nicht so, dass das dann einfach weg ist, sondern das hat ja seine Auswirkungen auf hier. Insofern trägt dann ein international erfolgreiches, in der Konkurrenz erfolgreiches Kapital zum Wachstum im Land wie Deutschland bei.
Dass es da einen doppelten Gesichtspunkt gibt, vom Staat aus gesehen. Von den Unternehmern aus gesehen ist es einfach. Die sagen, wo die billigste Produktion ist, und da müssen wir immer noch einrechnen, was die Transportkosten dann sind, wenn man diese Teile endlos hin und her schippert. Aber in der Summe von Gestehungskosten und Transport ist klar, die billigste Produktion ist die beste. Weil das ist gut für einen Gewinn, wenn man die Kosten senkt. Das ist die ganze einfache Überlegung von den Unternehmen her. Vom Staat gibt es wirklich einen doppelten Gesichtspunkt. Und den kennt man, wenn man die Diskussion über Firmen gehen ins Ausland verfolgt. Da gibt es die eine Perspektive, die sagt Kapitalexport. Und die andere Perspektive, die sagt Kapitalflucht. Kapitalflucht ist scheiße, Kapitalexport ist gut, von der Perspektive des Staats aus. Kapitalexport ist gut, warum? Weil deutsches Kapital ins Ausland geht, dort Arbeitskräfte benutzt, dort Firmen aufbaut und eigentlich eine dauerhafte Einkommensquelle für einen deutschen Besitzer erzeugt. Auf die Weise auch dauerhafte Geldströme im Laufe der Zeit, dauerhafte Geldströme vom Ausland nach Deutschland, wenn die Gewinne dann wieder wieder zurückkehren zum eigentlichen Besitzer. Ja, da macht man das ganze Ausland zu einer bleibenden Geldquelle. Und das ist ein Staat, auch ein staatlicher Gesichtspunkt. Dann hat man immer zu Zustrom von Geld vom Ausland, weil eben Gewinne transferiert werden. Müssen sie ja nicht, die können ja in einem Drittland auch noch investiert werden. Aber im Prinzip, wenn der Heimatstandort einer Firma hier ist, dann ist es ein Gesichtspunkt. Kapitalflucht ist schlecht, weil da ist es nicht der Zuwachs an Kapital, der außer das heimische Territorium und heimische Arbeitskraft auch noch das Ausland benutzt, sondern wenn Unternehmen statt daheim das Ausland benutzen, wenn also daheim Schrumpfung ist und auswärts Zuwachs, dann sagen Staaten, oh, unser Standort ist offenbar sehr unattraktiv, so geht es nicht weiter. Dann wird dieselbe Aktion, vom Unternehmen her ist es dieselbe Aktion, wird vom Staat aus als, das ist schädlich und jetzt müssen wir was dafür tun, dass unser Standort attraktiver wird und zum Beispiel in den Schröder-Jahren wir einen Billiglohnsektor einrichten müssen, der dazu führt, dass deutsche Menschen eben auch so schlecht bezahlt werden wie die Ausländer, die so furchtbar attraktiv sind.
Ich frage mich, ob das alles gute Antworten sind auf die Ausgangsfrage, wenn ich das...
Das trägt uns jetzt ja langsam auch weg, ja.
Hast du doch gefragt, ob man sich dem entziehen kann. Und da war jetzt die Antwort, ein Staat, der Kapitalismus aufgemacht hat, warum sollte der sich dem entziehen? Das Kapital macht nicht, das nicht von selber, sondern kalkuliert die Bedingungen. Deine Frage, kann man sich den entziehen? Da ist offen, an welches Subjekt du denkst und welchen Zweck du diesem Subjekt unterstellst.
Ja, meine Frage hat darauf abgezielt, dass ob sich jetzt zum Beispiel, ob man wieder in die staatlichen Grenzen zurückgehen kann, also ob der Markt wieder in die staatlichen Grenzen zurückgehen kann. Das heißt sozusagen, das englische Kapital sich dadurch schützen kann, indem es versucht, in ihre staatlichen Grenzen so reinzugehen. Also ich habe diese Sachen auch noch nicht so ausgedacht und so, sondern oder durchdacht, besser gesagt. Aber ich bin mir den Folgen nicht so ganz klar, was zum Beispiel mit einem Brexit dann was für eine Bedeutung das hat. So. Also sie haben gesagt, okay, man kann den Markt wieder attraktiv machen, also es durch staatliche Maßnahmen, aber im Endeffekt so ist es ein Kapitalexport ist auf jeden Fall da und deswegen weiß ich nicht, also so ja, es war es, es, war nicht so ganz klar so.
Also kommen wir zurück zu dem Argument von vorhin. Kann man, und gemeint ist jetzt nicht der gemeine Mann, sondern der Staat England, kann England zu den nationalen Grenzen, zu einer Wirtschaft in den nationalen Grenzen zurückkehren? Ja, die Frage. Die Frage ist darin fiktiv, dass das niemand will. Die Briten sind entschlossen, sich aus der Europäischen Union und den Pflichten, die damit verbunden sind, und dem, was sie fürchten, ja, die Auflösung ihrer Nation in ein europäisches Gesamtwerk, sich dem zu entziehen. Für ihre Wirtschaft wollen sie gleichwohl den Zugang zum großen europäischen Binnenmarkt erhalten. Das ist jetzt die Doppelschiene. Wir wollen nicht mehr bezahlen, wir wollen nicht mehr unter der Jurisdiktion der europäischen Gerichtshöfe stehen, wir wollen die europäischen Bürger nicht mehr in unser Land lassen müssen. Aber wir wollen den europäischen Markt uns erhalten, indem wir den Austritt gleichzeitig mit einem Freihandelsabkommen mit der EU verbinden. Ja, das ist das Projekt jetzt. Insofern ist die Frage, können die zurückkehren zum bloß nationalen Markt? Eine, die heißt nicht, können sie das, sondern erstmal muss man sagen, das wollen sie auf jeden Fall nicht. Zweitens, wenn und in dem Maß, in dem sie vom europäischen Markt wirklich ausgeschlossen werden sollten, was man ja noch nicht ganz absehen kann, in dem Maß gilt das, was ich heute ganz früh gesagt habe in den Überlegungen, der Binnenmarkt wird zur Notwendigkeit der nationalen Wirtschaften. Wenn Sie sich mal darauf eingestellt haben, dann sind alle Firmen auf diesen Markt bezogen, dann brauchen Sie die Größe dieses Marktes, um die Umsätze zu generieren, die dem Kapitalvorschuss entsprechen, den Sie ja längst getätigt, der längst getätigt ist und der in den Fabriken und ihren Kapazitäten realisiert ist. Dann heißt abgetrennt werden von dem Markt erstmal wirtschaftlicher Ruin, Wirtschaftskrise, Redimensionierung, ja, und dann stellt sich eine Nation um, wenn das so ist. Das heißt jetzt nicht gleich, dass der Kapitalismus scheitert, sondern dann wird das Land halt ärmer. Die Reichen bleiben, so gut es irgend geht, auch reich. Manche gehen kaputt und andere finden andere Geschäftsquellen. In Russland erlebt man das ja ein bisschen. Das Land ist jetzt seit Jahren, seit 2, 3, 4 Jahren, weiß nicht genau, mit diesen Sanktionen belegt. Marktzugänge beschädigt. Kreditzugänge beschädigt. Naja, was hat das für Bedeutung? Private Unternehmen in Russland haben Probleme, Käufer zu finden. Es gibt eine Krise, es gibt Stagnation, es gibt Rezession. Und zugleich stellen sich die dortigen Firmen auf den nationalen oder für russische Geschäftsleute erreichbaren Markt um. Natürlich unter Kosten. Also, das Argument, es ging nicht, ist zu hoch gegriffen. Das ist mit Schäden verbunden. Das will niemand, weil es mit Schäden verbunden ist. Aber ob es geht, wenn der Staat sich abschottet, weil er meint, es muss jetzt sein, weil er die Konfrontation mit den Nachbarn jetzt wirklich betreibt, ja, dann erleidet die Wirtschaft halt Schäden, weil es Wichtigeres gibt als Wirtschaft, nämlich die Souveränität des Staats, die dann verteidigt wird.
Ja, okay, also so, das hat sich so damit beantwortet. Dankeschön.